Wir wollen heute wieder ein Wort Gottes hören, wie wir es gewohnt sind, weshalb wir auch hier zusammenkommen. Und ich möchte darum bitten, dass wir die Worte, die wir heute hören, doch in unsere Herzen aufnehmen möchten, weil sie uns vieles zu sagen haben. Wir gehen davon aus und schlagen den Jesaja auf, Kapitel 50, und zwar den Vers 1. Da heißt es in Jesaja 50, Vers 1: So spricht Jehova: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entließ? Oder welchem von meinen Gläubigern habe ich euch verkauft? Siehe, um eurer Missetaten willen seid ihr verkauft, und um eurer Übertretungen willen ist eure Mutter entlassen. Soweit. Wir könnten diese Verkündigung überschreiben, die Schuld. Wir wollen heute in dieses verlesene Wort Gottes hineinschauen, um den Ausdruck Schuld besser verstehen zu können. Der Herr hat uns geschenkt, sein Wort zu lesen und zu hören. Der Sünde wegen stehen wir alle vor Gott in dieser Schuld. Und da ist keiner, der über diese Erde gegangen, ausgenommen. In dem damaligen Garten Eden fing es an. Die Schuld der beiden war Übertretung eines Verbotes Gottes. Das war das Erste. Die erste Sünde, der Sündenanfang. Des Weiteren war es ein Diebstahl am Fruchtbaum. Das war das Zweite. Dem folgt der Diebstahl von der Ehre Gottes. Wir sehen, welche Wirkung eine Sünde nach sich zieht. Denn Adam und Eva waren, wie wir wissen, Geschöpfe, die nicht sich selbst, sondern Gott gehörten. Daher steht dem Schöpfer Gottes, den Geschöpfen Gottes, nur das zu, was der Herr ihnen erlaubt hat. Und alles andere, was der Herr nicht erlaubt, ist Diebstahl. Am geeignetsten des Verständnisses wegen beginnen wir darum bei Israel. Und zwar der Belehrung für uns wegen. Im Textwort fragt Gott: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entließ? Und am Ende des Verses heißt es: Und um eurer Übertretungen willen ist eure Mutter entlassen. Jetzt kommen wir zu einer Frage. Hat Gott Israel einen Scheidebrief gegeben? Wir sollten das unbedingt wissen, ja oder nein? Und wir sagen ja. Und dann lesen wir in Jeremia Kapitel 3, Vers 8, wo es wörtlich heißt, und ich sah, Punkt, 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 dass ich die Abtrünnige Israel, weil sie die Ehe gebrochen, entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben hatte. Punkt. Der geschlossene Bund am Horeb erforderte einen Scheidebrief nach 5. Mose 24, Vers 1, wo geschrieben steht, wenn ein Mann ein Weib nimmt und sie ehelicht und es geschieht, wenn sie keine Gnade in seinen Augen findet, weil er etwas Schamwürdiges an ihr gefunden hat, dass er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn in ihre Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt. Das war Altes Testament. Dann kommen wir zur nächsten Frage. War denn Gott der Mann von Israel? Und da müssen wir wieder sagen, ja. Unter anderem lesen wir in Jesaja 54, Vers 5, dort heißt es, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Jehova der Heerscharen ist sein Name. Nun kämen wir der Sache näher. Was war denn ihre Schamwürdigkeit? Von diesem Aussagewert muss etwas ganz Schamwürdiges da gewesen sein, um einen Scheidebrief zu schreiben zu können in der Zeit des Alten Testaments. Es war ihr Geist der Hurerei mit fremden Göttern. Wie es in Hosea, dem Propheten, Kapitel 5, Vers 4 gesagt ist, ihre Handlungen gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Denn der Geist der Hurerei ist in ihrem Innern. Wir würden heute sagen, wer sich mit fremden Göttern abgibt, bringt Hurengeister auf sich. Punkt. Ganz klare Sache. Und das alles, was wir hier behandelt haben, ist Sündenschuld. Sündenschuld gegen Gott. Es war ihr eigener, ihr selbst gewählter Weg der Schuld gegen den Herrn. Wir kommen jetzt wieder zum Textwort, zum Textvers zurück, wo der Herr sagt, oder welchem von meinen Gläubigern habe ich euch verkauft? Ich stelle hier die Frage, hat der Herr Gläubiger? Hat der Herr bei jemand was geliehen? Mit Sicherheit nicht. Und doch stimmt's. Dann kommt die Lösung der Wahrheit, die da lautet, siehe, um eurer Missetaten willen seid ihr verkauft. Nicht Gott hatte sie verkauft, sondern die Israeliten hatten sich ihrer Sünde wegen an die andere Seite verkauft. Das war die Ursache, dass sie verkauft waren. Das heißt, dass sie nun für den Feind arbeiten mussten. Der Gläubiger für Israel ist der Feind. Wie auch der Feind in Schuld steht vor Gott, so steht der Israelit dem Feind gegenüber, dem er sich selbst verkauft hat. So, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Alles, was wir bislang behandelten, war Schuld durch die Sünde. Hinter dieser Sündenschuld steht ein Schuldigwerden gegen den lebendigen Gott. Menschen oder auch zugleich gegen beiden, gegen Gott und Menschen. Jede Schuld fordert von der Gerechtigkeit her den Ausgleich oder den Abgleich. Der Ausgleich hat vom Schuldner auszugehen, um den Gläubiger wieder zu entschädigen oder schadlos zu halten. Schuld bringt Schaden hervor. Nun sind es Geldschulden, ist es nicht so schlimm, wenn ich über die Mittel verfüge, sie zurückzuzahlen. Wenn ich auf die Bank gehe und dann ist das Geschäftsabwicklung. Wir haben aber nicht unsere Schulden Gott wieder zurückzuzahlen. Und schon gar nicht können wir Gott unsere Sündenschuld mit Geld begleichen. Was ist denn Geld? Geld gehört sowieso Gott. Er ist der Schöpfer von Silbergeld und auch von Papyrus. Darum sind die Sündenschulden so gefährlich, weil wir nicht in der Lage sind, sie zurückzuzahlen. Denn auch mit viel Geld kann ich diese bei Gott nicht begleichen. Auch nicht mit lieblichen Worten eines Beischreibens. Damit ist Gott eines jeden Menschen gläubiger. Aber nur zu schnell vergessen wir, dass Gott uns für sich geschaffen hat. Römer 11, Vers 36. Dort lesen wir das ja. Da heißt es da auch, dass wir für ihn, nämlich für unseren Gott geschaffen sind. Wir gehören uns nicht selbst, sondern dem Schöpfer. Und weil wir unsere Seele an einen Bösewicht verschaukelt haben durch eine Sünde im Garten Eden, gehörten wir dem, der da selbst die Sünde ist, Satan. Der Herr hat uns nie erlaubt zu sündigen. Denn dadurch geraten wir in Schuld vor Gott. Und diese Schuld allein nur wieder durch Sühnung beseitigt werden kann. Diese Sühnung selbst ist vor Gott aber nur dann wichtig oder gewichtig, wenn sie weit größer und wertvoller als die Schuld ist. Das ist ganz einfach. Wenn hier ein Bruder sagt, gib mir mal 100 Mark, du kriegst die nächste Woche wieder. Und er kommt nächste Woche und sagt, hier habe ich 7,50 Mark, damit ist alles in Ordnung. Da würde man sagen, Moment mal, das kann man doch nicht Ordnung nennen. Das muss doch mindestens den gleichen Wertbestand haben. Und wenn es länger wie nächste Woche ist, sagen wir mal 3 Jahre, da wären theoretisch in der Bank schon Zinsen angefallen. Und auch noch andere Unkosten werden da draufgelegt. Die Banken sind da gar nicht kleinlich. Die gesamten Schöpfungen himmlischer und irdischer Prägungen hatten nicht nur den Wertbestand in Gottes Augen. Da gab Gott sich selbst in der Person seines Sohnes für die Schulden der Menschen. Weil wir nicht hatten, weil wir nicht konnten, unsere Schuld zu begleichen, ist Gott in den Riss getreten. Und da sage ich nur dazu, welch eine Liebe muss vorhanden sein, um so etwas zu tun. Im späteren Blick auf den kommenden Christus nahm Gott bei den Israeliten Rücksicht. Der Schuldige ist eigentlich immer arm dran. Das ist ein Grundsatz, eine Grundsatzaussage. Wir lesen in 2. Mose 22, Vers 25. Wenn du meinem Volke dem Armen bei dir Geld leist, so sollst du ihm nicht sein wie ein Gläubiger. Und da müssen wir sagen, oh, wie können wir nur Gott danken, die wir durch unsere eigenen Sünden arm geworden sind, dem Herrn nicht noch unsere Schuld mit den Zinsen bezahlen zu müssen. Es heißt hier, nicht wie ein Gläubiger. Ist das nicht ungeheuerlich? Dieser Gott, der unser Gott ist, der uns alle Schuld entlassen hat, die wir zu ihm gekommen sind, und haben unseren Stolz überwunden und gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Geschwister, wer zu stolz für diese Herzensaussage ist, bleibt ewiglich verloren, weil er seiner Schulden schuldig bleibt. Bei dem wir alle, bei diesem Gott, bei dem wir alle in der Schuld stehen, er ist, er gibt uns noch diese Mittel. Durch die Sohnesgabe alle Schulden zu begleichen, das ist eine entscheidende Sache im Leben eines Menschen, der, aber er muss, als verlorener Sünder zu ihm kommt. Wohl dem, der von diesem Angebot Gottes unserer Sündenschuldvergebung reichlich und voll Gebrauch gemacht hat. Das Vergebungsbewusstsein wiederum bringt Liebe Jesu zum Herrn. Denken wir hier an eine Bibelstelle, die wir nur kurz anstreifen, in Lukas 7, Vers 41 und folgende. Da heißt es, ein gewisser Gläubiger hatte Schuldner, und zwar zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Er schenkte es beiden. Wer nun von ihnen, spricht der Herr, wird ihn am meisten lieben? Simon, der Angesprochene, sagt, ich meine dem, dem er das meiste geschenkt hat. Also ersehen wir aus dieser Mitteilung, aus dieser Geschichte, dass die Vergebung Liebe bewirkt oder Gegenliebe bewirkt. Was uns diese Mitteilung auch lehren will. Also war von jeher die Vergebung Gottes eine Liebesabsicht. Unsere Vergebung war eine gewollte Absicht seiner Liebe gegen uns. Darum leitet der Herr die Schande der Sündenschuld in das Bereich seiner Liebe. Mit einem Zornes- und Gerichtsausguss Gottes über uns wäre in dem schuldigen Herzen der Menschen keinerlei Liebe zu Gott aufgekommen. Darum, als der Herr die Welt mit sich versöhnte, lesen wir, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. 2. Korinther 5, Vers 19. Das aber ist von der Größe her ein unaussprechlicher Entscheidungsbeschluss unseres Gottes. In seinem Wesen die Gottesliebe über alles seines Wesens zu stellen. weil ansonsten keinerlei Rettung für die Menschen mehr möglich war. Diese Liebe gipfelt sich, Christus stirbt am Kreuz. Und diese seine Liebe galt zum Zeitpunkt des Geschehnisses, wie wir wissen, seinen Feinden. Das ist die Feindesliebe, mit der wir hier zu tun haben. Es war die einzige Möglichkeit, die seiner Liebe uns erretten zu können. Golgatha. Nun lesen wir aber in 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe vergeht nimmer. Wer mit dieser Liebe in die Gemeinschaft Gottes eingetreten ist, erfährt seine nimmer vergehende Liebe, diese Agape, diese Gottesliebe. Weil wir durch die Errettung in seine Gemeinschaft gelangt sind, wird uns von Gott her, und jetzt geben wir Acht, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, da wird uns nach unserer Errettung von Gott her pausenlos die Gottesliebe zuteil. Infolge der beständigen Liebeszuwendungen Gottes gelangen wir wiederum in Schuld. Geschwister, das ist eine Sache. Es ist eine Schuld vor Gott und eine Schuld vor Menschen. Die Überschwänglichkeit seiner Liebe zu den einstigen Feinden lenkt Gott aus der Sündenschuld in unsere Liebesschuld. Diese seine Liebe war von den Ewigkeiten her verborgen. Allein nur Gott wusste um dieses kostbare Gut seines eigenen Herzens. Doppelpunkt. Seine Gottesliebe. Es war gesagt, es war die einzige Möglichkeit, die verlorenen Menschen durch dieses Opfer zu verbinden und zu erretten. Und der Hochpunkt davon war wiederum das Gottesopfer des Sohnes seiner Liebe am Kreuz. Durch dieses Opfer in der Annahme geraten wir erneut in Schuld. Wir werden es gleich sehen. Wenn wir vom Kreuz, denn mit der Vergebung durch das Kreuzesblut folgen nun beständige Liebesdarreichungen unseres Gottes an sein erlöstes Kind. Niemals werden wir seiner Liebe gerecht. Nie und nimmer. Wie wollten wir es auch? Wir sind ja arm. Was wollen wir denn Gott geben? Wir können ihm doch nichts geben. Alles, was wir sehen mit unseren Augen, Das ist doch Eigentum Gottes. Damit stehen und bleiben wir vor dem Herrn ewige Schuldner. Und Gott ist und bleibt ewig unser Gläubiger, dass auch selbst die Ewigkeit nicht ausreichen wird, unseren Dank dafür abzustatten, geschweige denn etwas dafür zu geben. Was wollten wir denn dem Herrn in der Ewigkeit geben? Obgleich wir dort reich gemacht sind in ihm. Was er für uns getan hat, wir können das nie wieder gut machen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das Gott auch gar nicht will. Was wir nicht können, verlangt Gott nie von uns. Sein Werk am Kreuz wieder gut zu machen, ist nie unser Auftrag, ist nie die Absicht unseres Herrn. Vielmehr will er in der Ewigkeit unsere Dankbarkeit sehen. Das ist seine Absicht. Mit dieser Dankbarkeit dürfen wir reichlich schon hier beginnen. Die Schuld für seine Liebe an uns läuft in eine andere Seite. Alle, die der Herr errettet hat, sind die Gegenstände und bleiben die Gegenstände seiner Liebe. Darum lenkt der Herr unsere Schuld bei ihm zu den Erlösten. Er lenkt unsere Schuld, die wir bei ihm haben, hin zu den Erlösten. Das ist interessant. Da haben wir in den neutestamentlichen Briefen eine Fülle von Hinweisen und Anweisungen zugleich. Nur einige wenige. Zum Beispiel, wenn wir überzeugt sind, im Glauben stark zu sein, sind wir schuldig, sagt Gottes Wort, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Das ist eine Schuld, weil seine Liebe in unsere Herzen gekommen ist. Nicht ihre Sünden, sondern ihre Schwachheiten zu tragen, sind wir schuldig. Römer 15, Vers 1. Zugleich sind wir aber auch in Römer 13, Vers 8 aufgefordert, niemanden etwas schuldig zu sein. Denn mit einer solchen Schuld stehen wir dann wiederum schuldig am Richterstuhl des Christus. In 2. Thessalonicher 1, Vers 3 sind wir schuldig, hören wir nur gut zu, was jetzt kommt, sind wir schuldig, Gott alle Zeit für die Gläubigen zu danken. Wenn wir es nicht tun, Schuld. Die Dankbarkeit für Gott setzt also nicht erst in der Ewigkeit ein, sondern schon hier, wie wir jetzt wissen und hören, auch am Bruder, der Schwester, dem Nächsten. In 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 11, wird von einer Tatsache ausgegangen, wenn Gott, heißt es, uns so geliebt hat, so sind wir schuldig, einander zu lieben. Und ganz genau das ist unser Thema von heute. Die Liebe Gottes an uns soll nach des Herrn Willen in die Gläubigen einmünden. Hier steht, einander zu lieben. In dieser biblischen Forderung steht wohl die Masse der Gemeinde Jesu weltweit in großer Schuld vor unserem Gott. Darüber bin ich mir klar und ich stelle mich gleich mit dazu. Damit wird aber gezeigt, dass wir von Natur aus die Liebe dieses Gottes gar nicht wert sind. Ich sage von Natur aus. Warum liebt uns Gott? Er liebt uns deshalb, weil es zu einer neuen Schöpfung gekommen ist. Und Gottlob haben wir eine neue Schöpfung in uns, die da heißt, Christus in euch. Kolosser 1, 27. Wir kennen dieses Wort. Nun, diese neue Schöpfung, die kann uns niemand stehlen oder nehmen oder klauen oder wie man das sagt. Denn der Herr ist's, er hat sie uns gegeben. Und er lässt nicht daran funktionieren von dritter Seite. Wir erretteten alle Leben also in zwei Schuldverhalten. Erstens, es ist die allgemeine unsere Schuld der Sünde, die ja nicht sein sollte. Zweitens, es ist die beständige Darreichung seiner Liebe in der Fülle, dass wir wegen unserer Trägheit der Herzen in Schuld vor Gott gefunden werden. Das sind die zwei Punkte. Und dennoch sollten wir in einem dauernden Bewusstsein der vielen Gottesliebe zu uns wandeln. Es ist eine unabdingbare Notwendigkeit, damit wir in der Verwaltung seiner Liebe nicht auch noch am Bruder oder der Schwester schuldig werden. Wir sehen, was alles in der Heiligen Schrift enthalten ist, über das wir noch nie was gehört haben, haben uns noch nie Gedanken gemacht und darum, wie wichtig auch hier unsere Verkündigungen, die uns Einblicke gewähren sollen in die tieferen Zusammenhänge, die nicht allein Gott, sondern auch uns betreffen. Wie so groß und wie so mächtig ist doch unsere Sünde, dass wir sie nicht verkennen, dass wir sie nicht kleinlich hinstellen, weil wir ein solches Opfer vom Kreuz her haben. Aber weit, weit größer und mächtiger ist unser Gott. Und genau das ist unser Trost. Das ist unser Trost, dass Gott mächtiger ist als alles. Hätten wir da noch ein Recht, mit Sorgen in den Alltag einzutreten? Hätten wir ein Recht, zu meinen, mit unseren Sorgen die Probleme des Alltages lösen zu können? Niemals. Nun, wir nehmen es uns heraus. Wieso? Weil wir noch so mit unserem alten Wesen des Leibes, des Fleisches verbunden sind. Aber es ist nicht der Wille des Herrn. Gott möchte geben, dass wir uns mehr und mehr loslösen von dem, was nicht der Verherrlichung unseres Gottes zustimmt. Wir geben ihm auch darin alle Ehre. Ja, noch mehr. Wir beten ihn an, weil er es getan hat. Leider wissen wir heute zu wenig von dem, was auf uns zukommt in der Herrlichkeit, wo wir aus dem Staunen ewiglich nie mehr herauskommen werden. Welch ein Gott er ist, der uns so geliebt hat. Er ist es wert, er ist es würdig, weil er das große Opfer unserer Errettung gebracht hat. Amen.